Ja, Georg hat uns heute wunderbar eingestimmt mit Psalm 40. Da ist ein Satz gefallen: An Brandopfer und Sündopfer hast du kein Wohlgefallen. Und damit wenden wir uns dem Hebräerbrief zu, Kapitel 10, die Verse 1 bis 18. Bevor wir auf die einzelnen Verse eingehen werden, möchte ich noch einige Dinge erwähnen, die wichtig sind, um den Hebräerbrief besser zu verstehen. Es ist ein sehr schwerer Brief. Ich würde sagen, einer der wahrscheinlich schwersten Briefe der Bibel. Er ist sehr komplex in seinem Inhalt. Und deshalb einige Punkte, die ich vorweg erst einmal erwähnen möchte. Erstens, dieser Brief, wie wir oft gesagt haben, ist an Juden gerichtet. An Juden, die das Gesetz sehr gut kannten, die ein sehr religiöses Leben geführt haben. Warum religiös? In der Antike war es ganz gewöhnlich, dass der Alltag durchwirkt war von Religiosität. Das heißt, alles, was man getan hat, hatte irgendwo eine Bedeutung, hatte alles einen Sinn. Heute ist es etwas anders. Heute haben wir klare Trennung bei vielen Menschen, die sagen, Sonntag, ja, Sonntag können wir in den Gottesdienst gehen, aber die 6 Tage dazwischen, das ist meine Sache. Das hat mit dem Glauben und mit Religion alles nichts zu tun. Bei vielen Völkern, vielleicht auch heute noch, aber vor allem in der Antike und auch beim Volk Israel, war es ganz normal, dass der Alltag von dem Gedanken, von dem Glauben an Gott durchwirkt war. Das war selbstverständlich. So, das heißt, wenn wir den Hebräerbrief lesen, dann stehen wir vor der Schwierigkeit, diesen Brief und die Aussagen im jüdischen Licht zu verstehen. Das kann dazu führen, dass wir zu schnell irgendwelche Rückschlüsse ziehen und daraus zu schnell irgendwelche Anwendungen ableiten, die natürlich dann nicht mehr stimmen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, der Kern, worauf der ganze Brief gegründet ist, ist das levitische Priestertum. Das ist Zentrum des Gesetzes, das Gott gegeben hat. Und wiederum das Zentrum des levitischen Priestertums ist das Opfer, das die zentrale Rolle spielt. Wir werden heute noch einiges darüber hören. Aber wenn wir das Alte Testament betrachten und genauer beobachten, werden wir sehen, dass sich alles um dieses Opfer dreht. Und das war nicht nur beim Volk Israel so, sondern das war in der Antike generell verbreitet, dass Menschen, die geopfert haben, auch wenn es Götzenopfer waren, dass sie die Idee hatten oder den Gedanken, dass desto besser mein Opfer ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich der Gottheit in irgendeiner Weise einstimmen kann, beeinflussen kann. Das war der Gedanke dahinter. So, das heißt, in der früheren Welt, wir nennen es die Antike, war das Opfer unter den Völkern völlig normal. Jeder auf seine Art und Weise und immer mit dem Gedanken verbunden, den Gott, den ich anbete, in irgendeiner Weise einzustimmen, positiv für mich einzustimmen. Man nahm ein Tier oder man nahm vielleicht mehrere Tiere und je nachdem, ob man arm oder reich war, konnte man sich ein besseres oder ein weniger besseres Tier leisten, das wertvoller oder weniger wertvoller war. Aber man nahm dieses Tier, man schlachtete es und man opferte es. Das heißt, und jetzt ist der Gedanke sehr wichtig, Blut musste fließen und das Tier musste sterben. Denn Blut war das Wertvollste, was die Menschen hatten, das sie abgeben konnten, das Leben. Leben war das Wertvollste. Und der Gedanke war, wenn ich Leben opfere, dann habe ich die Chance, ein gutes oder ein besseres Leben zu haben oder, wenn es sogar darum ging, am Leben zu bleiben. Beim Volk Israel legte Gott ganz genau fest, was geopfert werden sollte, wie geopfert werden sollte und wozu vor allem geopfert werden sollte. Und das Wichtigste der Opfer, die wir finden in Levitikus, ist das Sündopfer. Der Gedanke des Sündopfers war, dass der Sünder sein Verlangen zum Ausdruck brachte, von Gott Vergebung zu empfangen. Gott hat dem Volk das Gesetz gegeben und hat ein Israelit das Gesetz übertreten. Dann nahm er ein Tier, das er zum Opfern brachte, um zum Ausdruck zu bringen, ich bin schuldig vor Gott und ich möchte von Gott Vergebung empfangen. Das ist das Zweite. Das Dritte, wenn wir in den Hebräerbrief schauen, dann werden wir sehen, dass der Autor die Herrlichkeit Jesu Christi in den Vordergrund stellt. Und er vergleicht es mit vielen anderen Dingen. Aber gleichzeitig ruft er auch den Leser dazu auf, ein gläubiges Herz zu haben. Und er schaut in die Vergangenheit und sagt, schaut mal auf eure Vorfahren, auf die Vergangenen, auf die Vergangenheit, die nicht ein gläubiges Herz haben, die ungläubig waren. Und er nimmt sie als ein warnendes Beispiel. Warum? Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass die Juden sich die Frage stellten, wenn Gott uns doch das Alte gegeben hat, also den alten Bund, das Gesetz, warum sollte das nun auf einmal nicht mehr gut genug sein? Warum sollte er uns etwas Neues geben, was besser ist? Und die Aufgabe des Autors ist zu zeigen, warum der neue Bund besser ist als der alte Bund. Sie mussten verstehen und vor allen Dingen sie mussten glauben, dass der neue Bund ein besserer Bund war, der mit besseren Verheißungen verbunden war, der mit einem besseren Hohepriester Jesus Christus verbunden war. Und im Mittelpunkt des neuen Bundes steht der Glaube an Jesus Christus, das als besseres Opfer dargestellt wird und durch das wir gerettet werden können. Und deshalb sagt der Autor auch im 11. Kapitel, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. So, und das Argument hier ist, so wie ihr daran geglaubt habt, dass Gott die Welt geschaffen hat, ohne dass ihr dabei gewesen seid, ohne dass ihr es selbst gesehen habt, so müsst ihr daran glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das Opfer Jesus Christus ist der Mittelpunkt allen göttlichen Handels. In der ganzen Geschichte, die Gott schreibt, ist Jesus Christus am Kreuz der Höhepunkt. Es ist das Wichtigste und es ist die wichtigste Botschaft dieser Welt, die wir verstehen und glauben müssen. Und es gibt nichts Wichtigeres als das. Und wenn wir über die Bibel sprechen, wenn wir darüber sprechen, was das Wichtigste der Bibel ist, dann müssen wir immer über Jesus Christus sprechen, das perfekte Opferlamm. Das ist das heutige Thema, worüber wir nachdenken werden. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Das ist eine Aussage, die ich von Paulus genommen habe. Der sagt, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, das perfekte Opfer, dem wir vertrauen können. Das ist die Botschaft des ganzen Hebräerbriefes. Wir können Jesus Christus vertrauen. Wir können unser Vertrauen auf ihn werfen. Ich wiederhole noch einmal. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten, das perfekte Opfer, dem wir vertrauen können. Es scheint hier einen Widerspruch zu geben. Wie kann man einem Gekreuzigten vertrauen? Welche Macht hat ein Gekreuzigter? Und damals scheinbar gar keine. Denn ein Gekreuzigter wurde gekreuzigt, um zu sterben. Das war eine Strafe. Und in der frühen Christenheit, noch bevor das Christentum zur Staatsreligion aufgerufen wurde und solange die Christen verfolgt wurden, war der Gekreuzigte ein Schimpfwort. Also wenn man jemanden einen Christen nannte, dann war das meist im negativen Sinne gemeint. Weil man wusste, dass die Christen an einen Gekreuzigten glauben. Und genau das ist die Aufgabe des Autors im Hebräerbrief, zu erklären, dass es genau der Gekreuzigte ist, den wir brauchen, weil er die einzige Hoffnung ist für die verlorene Welt. Genau dieser Gekreuzigte und kein anderer. Wir haben bereits gesehen, dass der Autor Schritt für Schritt argumentiert, dass Jesus besser ist als die Engel. Das ist das erste Kapitel. Ich werde so kurz einen Überblick geben, bevor wir dann ins 10. Kapitel einsteigen. Nachdem er erklärt, dass Jesus besser ist als die Engel, zeigt er, warum Jesus besser ist als Mose. Und alles im Brief deutet darauf hin, dass er besser ist als alles, was bisher gewesen ist. Und ab dem 7. Kapitel kommt er dann zum levitischen Priestertum. Und ich habe gesagt, dass das levitische Priestertum das Zentrum des Gesetzes war, mit dem Opfer. Und er erklärt, dass Jesus ein besserer Priester ist als all die Priester, die im Priestertum gedient haben. Dass er einen besseren Dienst tut, darüber haben wir im 8. Kapitel gesprochen. Und warum? Weil es ein besserer Bund ist. Dieser Bund hat bessere Verheißungen. Und ab Kapitel 9 zeigt er, dass Jesus das bessere Opfer ist. Und wir schauen uns heute das 10. Kapitel an, in dem der Autor erklären wird, warum Jesus das perfekte Opfer ist und nur die einzige Möglichkeit, um zu Gott zu kommen. Lass uns mit dem ersten Vers beginnen. Kapitel 10, Vers 1. Denn weil das Gesetz nur ein Schatten der zukünftigen Güte hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit dem gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Und der erste Punkt ist, der levitische Priesterdienst war ein Dienst am Schatten. Was heißt es, am Schatten zu arbeiten? Stellen wir uns mal vor, einen Architekten, der ein Haus zeichnet, ein Haus konstruiert, und er zeichnet in einer 2D-Zeichnung. Und jedes Mal, wenn wir uns dieses Haus anschauen wollen, können wir uns das aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Es kann die Vorderansicht sein, es kann aber auch die Draufsicht sein. Wir nennen es auch die Vogelperspektive oder auch die Seitenansicht. Aber wir werden niemals, wenn wir diese Skizzen anschauen, ein vollständiges Bild haben von dem, was es einmal werden soll. Es wird immer nur eine Teilsicht sein, eine Teilperspektive. Und etwas Ähnliches können wir uns hier vorstellen, dass die Priester an der Stiftshütte in diesem Priesterdienst gedient haben an einem Schatten, an einem unvollständigen, an einem unscharfen Bild. Das heißt, sie haben immer nur einen Teil gesehen von dem, was eigentlich werden sollte. Es war ein minderwertiges Bild, weil es nicht dem Original entsprach. Die Zeichnungen sind nur ein Hinweis auf das, was kommen soll. So, das ganze Gesetz mit all seinen Opfern, mit Waschungen, mit Reinheits- und Speisegeboten, mit dem Sabbat, war alles nur ein Hinweis auf das, was einmal kommen sollte. Jesus Christus. All das zeigt auf seine Person und auf sein Werk. Und deshalb ruft der Autor auch aus im 6. Kapitel, ich habe es jetzt nicht hier auf PowerPoint, aber ich werde diesen Vers lesen. 6. Kapitel, 1. Vers und der 2. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen. Wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. So viele nehmen diesen Vers und sagen, hier geht es um solche, die im Anfangsstadium ihres geistlichen Lebens stehen. Nein, das ist nicht so. Sondern noch einmal, der ganze Hebräerbrief handelt davon, dass er erklären möchte, dass das alte Bund nicht schlecht war, aber nicht gut genug und nicht so gut wie der neue Bund. Und dieser Vers spricht davon, darum wollen wir von den Anfangsgründen, das heißt vom alten Bund, und er richtet sich hier speziell an Juden, die das Gesetz kannten und unter dem Gesetz standen, hier müssen wir weg. Das ist das Alte. Gott hat etwas Neues gegeben. Deshalb lasst es uns loslassen, die Anfangsgründe des Wortes von Christus uns zur vollen Reife übergehen. Also weg von der Skizze, weg von dem Schatten, hin zu dem Original. Und wenn das Haus einmal fertig ist und wir es uns anschauen, dann sehen wir es in seiner ganzen Perspektive. Dann haben wir nicht mehr nur Teilausschnitte und Teilansichten, sondern wir sehen es vollständig. Wir haben gerade erinnert, dass sich im levitischen Priestertum alles um das Opfer drehte. So, wenn ein Israelit sündigte, dann brachte er ein Opfer. Das heißt, er gab zum Ausdruck, ich bin schuldig vor Gott, ich bin ein Sünder und ich brauche Vergebung. Und das Opfer war ein Ausdruck, ich möchte und ich bin bereit, von Gott Vergebung zu empfangen. Hier lesen wir, dass trotz der gleichen alljährlichen Opfer, das heißt im 10. Kapitel im 1. Vers, die Opfer nicht vollkommen werden konnten. Das Wort vollkommen steht hier für perfekt sein. Und das Wort vollkommen heißt so viel wie nicht mehr zu sündigen. Das heißt, wenn ich nicht perfekt vor Gott bin, dann betrachten wir das aus der göttlichen Perspektive und das heißt, dass der Mensch nicht perfekt ist. Und perfekt in Gottes Augen heißt, nicht mehr zu sündigen. Dieser Vers zeigt uns, dass die Opfer nicht ausreichten, um den Menschen perfekt, das heißt sündlos, vor Gott zu machen. Und an drei Tatsachen konnte der Sünder immer wieder erkennen, dass er ein Sünder ist. Erstens, die Sünde musste erinnert werden. Wir lesen dazu die Verse 2 und 3. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichteten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten? Stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Das heißt, Jedes Mal, wenn ein Israelit zum Opfern kam, dann um sich daran zu erinnern, dass er ein Sünder ist. Der zweite Punkt, der Israelit, der zum Opfern kam, hatte keinen Zugang zu Gott. Kein gewöhnlicher Israelit durfte die Gegenwart Gottes betreten. Dazu lesen wir aus dem Kapitel 9, Verse 6 bis 8. Da nun dies so eingerichtet ist, betreten zwar die Priester alle Zeit das vordere zur Verrichtung des Gottesdienstes, das heißt das vordere Zelt. In das zweite Zelt aber geht einmal im Jahr nur der Hohepriester, und zwar nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt. Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist, solange das vordere Zelt Bestand hat. Das heißt, so sehr derjenige, der unter dem Gesetz lebte, sich Gott nähern wollte, er konnte es nicht. Und hier ist uns die Antwort gegeben, warum? Es gab zwei Bereiche. Der eine, das war das vordere Zelt, da wo jeder reingehen durfte. Und wenn wir uns die Opferrituale genau ansehen, dann werden wir sehen, dass einer, der opferte, er kam mit dem Opfer in das vordere Zelt, um hier zu zeigen, ich bin bereit zu opfern für meine Schuld und ich glaube, dass durch dieses Opfer Gott mir vergeben wird. Es gab aber ein weiteres Zelt, ein zweites, das war das Allerheiligste, das war die Gegenwart Gottes. Dort durfte keiner hinein, außer einmal im Jahr, der Hohepriester, nach einer längeren Reinigungsprozedur. Das heißt, im levitischen System gab es keine Möglichkeit, in Gottes Gegenwart zu treten. Das hieß, dass in diesem System es keinen Zugang zu Gott gab. Ein weiterer Punkt, woran jedes Mal der Opfernde erkennen konnte, dass er ein Sünder ist und dass er nicht in die Gegenwart Gottes gehen kann, war, dass er kein reines Gewissen bekam. Dazu lesen wir Kapitel 9, 8 bis 9. Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist. Solange das vordere Zelt Bestand hat, dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet. William MacDonald zitiert dazu Folgendes. Die Israeliten kannten nie den Zustand, für immer von der Schuld der Sünde gereinigt zu sein. Sie hatten niemals echte Gewissensruhe. Das heißt, die Opfer konnten dem Opfernden kein ruhiges Gewissen geben. Sie konnten ihm keinen Frieden geben. Das levitische Opfersystem konnte keine Sündenvergebung anbieten und auch kein ruhiges Gewissen. Stattdessen wurde der Schuldige immer wieder durch sein Gewissen angeklagt. Das ist ein erschreckender Zustand. Zu wissen, ich gehe zwar zu Opfern, weil es das Gesetz von mir verlangt, aber ich werde keine Ruhe in mir haben. Weil ich weiß, ich werde wieder zum Opfern kommen. Ich werde wieder sündigen und das, was ich tue, genügt Gott nicht. Würde es genügen, könnte ich in seine Gegenwart treten, darf ich aber nicht, weil ich sterben werde. Das führt zu einem weiteren und zweiten Punkt, die Ausweglosigkeit des Menschen. Wir wollen kurz auf diesem Gedanken stehen bleiben. Was bedeutet das? Dazu lesen wir den 4. Vers und auch den 11. Vers. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Ich möchte hier kurz stehen bleiben. Er spricht nicht davon, dass das Gesetz zu schwach war, wenn Gott es gewollt hätte, um Sünden hinwegzunehmen. Das Gesetz war vollkommen. Es war perfekt, weil Gott es gegeben hat. Aber er hat es nicht zu dem Nutzen gegeben, um damit die Sünden hinwegzunehmen. Aber alles spricht für die Größe und für die Schwere unserer Sünden und von der Hoffnungslosigkeit des Menschen. Jedes Mal, wenn ein Opfer gebracht werden sollte und musste, dann musste dem Sünder klar sein, wie schwer seine Sünde vor Gott zählt. Gott gibt das Gesetz und er gibt die Opfer und er sagt ihnen, wenn ihr das Gesetz übertreten werdet, müsst ihr opfern. Und das Volk opferte Tausende und Tausende Opfer in der Woche, im Monat, Jahr für Jahr, jahrhundertelang. Das spricht von der Tragödie des Menschen, wie schwer die Sünde in Gottes Augen ist. Er ist nicht fähig, den Maßstäben Gottes gerecht zu werden. Paulus formuliert das so in Römer Kapitel 3, 19 bis 20. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Und hier wird gesagt, dass das Gesetz für den Menschen wie ein Spiegel ist. Schau dich an und sieh, wer du bist, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Aha. Das Gesetz war nicht dafür da, um frei von Schuld zu werden, um ein reines Gewissen zu bekommen. Sondern das Gesetz war dafür da, dass der Mensch erkennt, dass er ein Sünder ist. Dass er die Schwere der Sünde erkennt, wie sie in Gottes Augen zählt. So in wenigen Worten beschreibt Paulus die absolute Tragödie und Hoffnungslosigkeit des Menschen. Es gibt auf dieser Erde nichts und niemand, was den Menschen aus seiner Hoffnungslosigkeit herausholen könnte. Wenn wir von der Sünde des Menschen sprechen, dann müssen wir auch über die absolute Heiligkeit Gottes nachdenken. Denn Sünde ist Sünde, weil Gott heilig ist. Gott ist der Maßstab. Und wenn wir auf Gottes Heiligkeit schauen, erkennen wir, was Sünde ist. Das ist der dritte Punkt, den wir uns heute anschauen werden, die Heiligkeit Gottes. Gottes Heiligkeit ist weder mit unserem menschlichen Denkvermögen zu begreifen, auch nicht mit unserem Sprachgebrauch irgendwie zu formulieren. Aber wir können uns einen Eindruck machen, wie Heiligkeit, Gottes Gegenwart, wie sie auf Menschen wirkt und was für eine Reaktion sie hervorruft. Wir wissen nicht, was Heiligkeit ist, weil es nicht unserem Erfahrungsbereich entspricht. Wir befinden uns in einer Grenze mit der gesamten Menschheit, die einfach nur Sünde genannt werden kann. Was sich hinter dieser Grenze befindet, das ist die Heiligkeit Gottes. Das können wir nicht begreifen, das können wir auch nicht verstehen. Aber wir können einige Momente in der Bibel sehen, wie sich die Gegenwart Gottes auf einzelne Personen ausgewirkt hat und wie diese Menschen reagiert haben. Dazu möchte ich aus Jesaja Kapitel 6 lesen, die Verse 1 bis 5. Ich habe hier nur den fünften Vers auf der Folie. Ich werde aber ab Vers 1 lesen, damit wir den Hintergrund haben. Jesaja Kapitel 6, 1 bis 5. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Hufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und jetzt der fünfte Vers. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscherin, gesehen. So 2 Dinge fallen uns hier ins Auge. Erstens, in dem Moment, wo Jesaja von der Heiligkeit Gottes ergriffen ist, erkennt er, wer er ist. Und er sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Das sagt ihm die Gegenwart Gottes, weil er erkannt hatte, wer Gott ist. Und das nur für einen Moment. Dieser eine kurze Moment hat ihm gereicht, um zu erkennen, ich bin ein Sünder, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Ich bin es nicht würdig, vor dich zu treten. Wenn wir vom Gesetz Gottes sprechen, dann ist es ein kleiner Teil von Gottes Heiligkeit, wodurch der Mensch seine Unvollkommenheit erkennen soll. Das ist der Zustand, wo der Mensch völlig unbeholfen erkennt, wie groß die Kluft zwischen dem Menschen und zwischen Gott ist. Was bedeutet das für uns heute? Wir als Menschen haben die Tendenz, immer alles zu verändern und anzupassen, so wie es uns gefällt. Einfaches Beispiel, kaufen wir ein Haus, beginnen wir gleich damit, es uns so einzurichten, wie es uns gefällt. Desto mehr Zeit vergeht, desto anders werden Formen und Konturen des Hauses. Ich kann mich an mein Elternhaus erinnern, wenn man die Skizze oder die Zeichnung des Hauses neben der jetzigen hinlegen sollte und vergleichen sollte, werden wir sehen, das könnten zwei unterschiedliche Häuser sein. Also so viel haben meine Eltern verändert an diesem gekauften Haus. Das sind wir Menschen. Wir versuchen immer alles zu verändern, so wie es für uns bequem ist, so wie es für uns passt. Aber wir müssen eins verstehen, Gottes Heiligkeit lässt sich nicht verändern. Wir können nicht sagen, Gott ist so oder so heilig, weil er selbst diesen Maßstab setzt. Die Wahrheit ist, wir können Gott nicht beeinflussen. Wenn wir das Buch Hiob lesen und verstanden haben, werden wir genau diesen Aspekt begreifen. Hiob musste erkennen, dass Gott heilig ist, dass er seine Maßstabe setzt und dass er tut, was er will. Und wir haben keinen Einfluss darauf. Seine Heiligkeit und seine Ansprüche an uns Menschen können wir nicht verändern. Entweder wir akzeptieren sie oder wir lehnen sie ab. Ändern, verbiegen oder verdrehen können wir sie nicht. So Menschen, die Gottes Heiligkeit, seinen Zorn über Sünder und Gottes Gericht verharmlosen, machen gleichzeitig Folgendes. Sie verhaben gleichzeitig damit, wie sündhaft der Mensch ist. Das muss uns klar sein. Wenn wir Gottes Heiligkeit verharmlosen, ihn irgendwie beschreiben als einen liebenden und tolerierenden Gott, wie es heute oft gemacht wird, dann verharmlosen wir gleichzeitig, wie sündig der Mensch ist. Denn von der Heiligkeit Gottes hängt ab, wie sündig wir sind. Gott setzt Maßstäbe. Und an diesen Maßstäben können wir nichts ändern, auch wenn Menschen es tun. Ich möchte kurz die Zusammenfassung geben, wie weit wir gekommen sind bis hierhin. Wir haben gesehen, dass der Zugang zu Gott verschlossen ist. Am levitischen Priesterdienst, weil sie am Schatten dienten, an der Skizze, nicht am Original. Wir haben gesehen, dass das Gesetz immer daran erinnern sollte, dass der Mensch schuldig vor Gott ist. Jedes Mal, wenn er zum Opfern kam, sollte er erkennen, ich bin ein Sünder vor Gott. Und weiter haben wir gesehen, dass der Mensch kein reines Gewissen bekommen konnte. Egal wie sehr er es wollte und gewünscht hat, jedes Mal ging er weg mit einem unruhigen Gewissen. Hat Gott mir vergeben? Warum? Weil das Gesetz keine Sünde wegnehmen konnte. Das Gesetz war nur ein Spiegel, um zu zeigen, wer du bist. Nicht, weil es zu schwach wäre, wenn Gott es gewollt hätte, sondern weil die Sünde des Menschen so schwer in Gottes Augen ist. Und wir haben gesehen, dass in Gottes Gegenwart der Mensch nur zum Tod verurteilt ist. Jeder, der in die Gegenwart Gottes gegangen ist oder gehen würde, müsste sterben. In der Heiligkeit Gottes verdient der Mensch nur den Tod. Und aus dieser Situation gab es nur einen einzigen Ausweg, und das ist unser letzter und vierter Punkt. Der einzige Ausweg, Jesus Christus, das perfekte Opfer. Lasst uns dazu lesen, die Verse 5 bis 11. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen könnten. So der einzige Ausweg war die Opferung Jesu Christi. Das Kreuz war das einzige Mittel, das Gott hier genutzt hat, um den Menschen aus seiner Ausweglosigkeit herauszuholen. Warum? Vers 13 bis 14, Kapitel 9. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. So, Jesus Christus musste auf diese Erde kommen, um sich auf die Seite des Menschen zu stellen, um für den Menschen zu sterben. Warum? Der Mensch konnte kein Opfer bringen. Der Mensch konnte niemanden opfern von den Menschen, der es wert wäre, vor Gott geopfert zu werden, um die Sünden hinwegzunehmen. Und deswegen steht geschrieben, dass Jesus, er schaut auf diese Erde, er sieht den Leib, den der Vater ihm zubereitet hat und sagt, das ist die einzige Möglichkeit, sich auf die Seite des Menschen zu stellen, leibhaftig im Körper eines Menschen und immer noch im Wesen wie Gott. Die einzige Chance für den Menschen, aus dieser Ausweglosigkeit herauszukommen. So, die Frage ist, warum tut Gott das eigentlich? Warum sendet Gott seinen Sohn, um das größte Opfer zu bringen für Menschen, die sich für ihn gar nicht interessieren? Für Menschen, die gar nicht nach ihm fragen, nach Römer Kapitel 3, die kein Interesse haben und wenn sie die Möglichkeit hätten, würden sie nicht zu Gott hin, sondern von Gott weggehen. So, warum sollte ein Gott ein Opfer bringen, um den Menschen aus diesem Dilemma herauszuholen, wenn der Mensch sich doch klar gegen ihn entscheiden würde und es auch getan hat? Und egal, wie viel der Mensch versucht, einen Frieden in dieser Welt hervorzurufen durch unterschiedliche Wege und Mittel, wenn wir die ganze Geschichte des Menschheit betrachten, werden wir immer wieder sehen, er ist immer wieder gescheitert. Er hat sich immer für das Schlechte entschieden. Nie für das Bessere. Warum tut Gott das? Lass uns nochmal die Verse 5 bis 10 lesen und auf einige Dinge achten. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann fährt er fort, siehe, ich komme, und hier wiederholt er noch einmal, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für allemal. So, in den Einflussbereich Gottes kann nichts hineinwirken, auch wir Menschen nicht. Und egal, wie intelligent wir sind und wie viel wir erreicht haben, Gott zu lenken und ihn zu steuern, werden wir nie schaffen. Die Antwort darauf, warum Gott es tut, ist, weil er es will. Der Grund, warum Gott für mich und für dich den Zugang geöffnet hat, zu sich selbst, zum Allerheiligsten, in seine Gegenwart und uns einlädt, ist, weil er es will. Der Grund, warum Gott Menschen errettet, ist, weil er es so will. Dieser Abschnitt ist eine Lobeshymne über die Gnade Gottes. Und Paulus beschreibt das in seinem Brief an die Epheser so. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr errettet. Denn aus Gnaden seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Bei dem, was Gott getan hat für den Menschen, ist für den Menschen kein Platz. Alles hat er ohne den Menschen getan, aber alles hat er für ihn getan. Das ist Gnade, weil er es so will. Lass uns noch die letzten Verse lesen, ab Vers 12 bis 18. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt. Und er erwartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie ihren Sinn schreiben, sagt er auch. An ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung für dies ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Was bedeutet das für uns heute? Erstens, Gott hat auf faszinierende Art und Weise das Problem des Menschen, wozu jeder von uns gehört, gelöst. Durch seinen Sohn, Jesus Christus, durch das perfekte Opferlamm. Zweitens, Gott hat es für immer vollendet. Das ist das, was die Verse uns hier sagen. Für immer hat Gott es vollendet. Es muss nie wieder geopfert werden. Vers 12, er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt. So, es muss keiner mehr zum Opfern gehen. Dieses Opfer hat seine Gültigkeit für das, was gewesen ist, vor der Opferung und für das, was danach kommen wird, für uns heute und auch noch für unsere Zukunft. Er hat sich zu Rechten gesetzt und er erwartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. So, für die Sünden vor Jesus Christus und auch für die Sünden danach, bis er wiederkommen wird, ist ein Opfer genügend gewesen. Es muss keins mehr hinzugefügt werden. Drittens, Gott sieht uns als vollkommene Menschen an. Jesus Christus hat sich für dich und mich zu Rechten des Vaters gesetzt. Und wir haben schon mal im Kapitel 8 darüber gesprochen, dass Jesus nicht einfach nur tatenlos neben seinem Vater sitzt und die Zeit abwartet, sondern er hat einen Dienst, einen viel besseren Dienst. Wir haben vorher gesagt, es ist ein besserer Dienst, ein besserer Bund. Warum? Weil er ein besserer Hohepriester ist und einen besseren Dienst tut. Und hier wird uns gesagt, was tut er für uns, für die Gläubigen, zu Rechten seines Vaters? Er vertritt uns. Er ist der Anwalt. Das heißt, wir sündigen, wir stolpern, wir fallen, wir gehen manchmal völlig falsche Wege, die Gott in seinem Wort nicht vorgibt, die ihm nicht gefallen. Aber wenn wir an das makellose Opfer glauben, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dann sieht der Vater uns durch dieses Opfer an. Jetzt wird's interessant. So, als würden wir nicht sündigen, als hätten wir keine Sünde. Und wenn ich über diesen Gedanken nachdenke, dann wird mir heiß und kalt zugleich. Jeden Tag tun wir Dinge, die Gott nicht gefallen. Aber er sieht uns so an, als wären wir sündlos. Das ist der Grund, warum Jesus Christus kommen musste als das perfekte Opferlamm. Das ist der Grund, warum der Bund ein besserer ist, mit einem besseren Hohepriester, der uns als Anwalt vertritt. Das konnten die Priester des Alten Testaments nicht tun. Sie starben und sie waren genauso Sünder. Der Hebräer-Schreiber formulierte es sehr schön. Sie wurden am Bleiben gehindert. Warum? Weil der Tod herrschte. Jesus Christus lebt, er vertritt uns, weil er ein besserer Hohepriester ist, er hat einen besseren Dienst und er ist das bessere Opfer. Es muss nie wieder geopfert werden. Und gleichzeitig ist der Zugang in die Gegenwart Gottes offen. Wir würden nicht mehr sterben müssen in der Gegenwart Gottes. Wir können jeden Tag zu ihm kommen. Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Noch bevor wir geboren wurden, waren wir in Gottes Augen vollkommen. Vierter Punkt, Gott gibt uns durch seinen Geist das Zeugnis, dass wir für immer frei von Schuld und Sünde sind. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass der Israelit, der zum Opfern kam und wieder wegging, kein ruhiges Gewissen hatte. Er hatte keinen Frieden, weil seine Schuld nicht weggenommen wurde. Das Gesetz und die Opferung sollten ihm lediglich zeigen, du bist ein Sünder. Schau hinein, wer du bist, damit du erkennst, wer Gott ist. Wenn wir die Verse 15 bis 18 lesen, das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und sie in ihre Sinne schreiben, sagt er auch, an ihre Sünde und ihre Gesetzlosigkeit will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es keine Opfer mehr für Sünden. Und niemand kann sagen, Niemand kann über dich und niemand kann über mich als Gläubigen sagen, du bist gerecht oder du bist schuldig vor Gott. Niemand kann etwas hinzufügen und niemand kann auch etwas hinwegnehmen. Warum? Weil allein der Geist Gottes uns Zeugnis gibt und uns die Gewissheit gibt. Es sind nicht die Menschen um uns herum, sondern es ist der Geist Gottes, der uns das Zeugnis in unser Herzen gibt, weil Gott sein Gesetz in unser Herz hineingeschrieben hat. Das ist der gravierende Unterschied zwischen dem Gesetz des alten Bundes und dem Gesetz des neuen Bundes. Im alten Bund war es ein externes Gesetz, auf Tafeln geschrieben. Der neue Bund, Gott schreibt sein Gesetz in unser Herzen. Und der große Unterschied ist, das, was die Menschen damals im alten Bund nicht tun konnten, sie konnten das Gesetz nicht halten, ist jetzt umso viel besser geworden, weil das Gesetz, das Gott in unser Herzen geschrieben hat, uns auch die Kraft gibt durch seinen Heiligen Geist, dass wir in der Lage sind, seine Gebote zu halten, aus Liebe zu ihm. Gott tut alles allein aus Gnaden. Das ist das Wunderbare. Und wir sind nicht gerettet, weil wir etwas geleistet haben, sondern wir sind gerettet, weil wir Gnade erlebt haben. Lasst uns Gott dafür danken. Amen.